Das ist ja lustig. Okay. Und ich hatte auch bisher noch gar nicht aufgenommen anscheinend.
Na lieber, ja. Bewusst, dass du jetzt einfach mal einen Schwenk machst.
Ihr Lieben, wir sind jetzt bei Klasse 8, dem zweiten Teil von Kurs 4.
Mein Hirn funktioniert, yeah.
Besser als meines. Okay, also wir sind bei der direkten Wahrnehmung und bei der herleitenden Wahrnehmung. Und hier kommt die Logik ins Spiel und wir brauchen unseren logischen Verstand, um durch die blinden Flecken in unserem Geist zu sehen. Es gibt ganz viele Dinge um uns herum, die wir nicht direkt sehen können, wie die Leerheit, das subtile Wirken von Karma, Pretas, vergangene und zukünftige Leben. Sie existieren, sie umgeben uns und wir können sie noch nicht direkt sehen. Und zunächst sehen wir sie durch Logik und später können wir diese Dinge direkt in der Meditation wahrnehmen. Noch hat unser Geist Hindernisse, sodass wir diese Dinge nicht direkt sehen können. Deshalb studieren wir die Kunst der Beweisführung. Und jetzt schauen wir uns den Beweis für vergangene und künftige Leben an, um diesen blinden Flecken zu umgehen oder um ihn abzuhobeln. Also, warum beschäftigen wir uns damit? Weil jemand gesagt hat, dass jedes einzelne Wesen nicht nur in der Lage ist, sondern garantiert zu einem Buddha wird. Und dazu müssen wir unseren Geist lange genug trainieren, um ultimatives Mitgefühl und Allwissenheit zu entwickeln. Es gibt die drei Arten von Mitgefühl während dieser Entwicklungszeit. Auf Tibetisch bedeutet das Wort Mitgefühl, also es heißt Nyingje, König aller Herzen. Auf Sanskrit Karuna. Das erste Level ist normales Mitgefühl. Es ist der Wunsch, andere frei von Leiden zu sehen. Du siehst jemand, der leidet und wünschst dir, ach, wäre er doch frei davon. Das zweite Level ist großes Mitgefühl, Mahakaruna, auf Tibetisch Nyingche Chenpo. Und das geht einen Schritt weiter. Es ist nicht nur der Wunsch, dass andere nicht leiden mögen, hier übernehmen wir persönliche Verantwortung. Es ist mir egal, ob andere mir helfen, ich werde die Erleuchtung erlangen, damit ich allen Wesen helfen kann. Und schließlich, das dritte Level von Mitgefühl ist Tukche Chenpo, das Mitgefühl eines erleuchteten Wesens. Das ist heiliges, großes Mitgefühl. Die erste Form von Mitgefühl begegnet uns relativ häufig. Ach, ich wünschte, er müsste nicht leiden. Das ist auch unsere natürliche Reaktion auf Katastrophen. Zum Beispiel, wenn wir die im Fernsehen sehen oder in Nachrichten hören. Das ist diese Art von Mitgefühl. Die zweite Form zu finden ist schon wesentlich seltener. Jemanden zu treffen, der sagt, ich möchte ein erleuchtetes Wesen werden und Millionen Körper in unsere Welt und in andere Welten schicken, um dort allen Wesen zu helfen. Jemand, der in jedem Moment seines Lebens versucht, dieses Ziel zu erreichen, ist sehr selten zu finden. Und in der dritten Form unternimmt das erleuchtete Wesen automatisch und reflexhaft alles, um anderen zu helfen, sich vom Leiden zu befreien. Ohne nachzudenken, senden sie ihre Formkörper aus zu denen, die Hilfe in jedweder Form brauchen.
Darf ich was fragen? Hm? Ist das erste Hinayana und das zweite ist Mahayana?
Ja, genau. Meister Dharmakirti möchte beweisen, dass es für jedes Lebewesen möglich ist, für jeden einzelnen Geistesstrom auf diesem Planeten die Erleuchtung zu erlangen. Und die Frage ist also nicht, ob, sondern nur, wann jeder von uns die Erleuchtung erreicht. Und wir erreichen sie, indem wir die drei Level von Mitgefühl entwickeln.
Ich habe mal mit meiner Mama meditiert und habe dann eben gesagt, unser Gebet. Hm? Und dann waren wir später in der Küche und dann sagt sie, das geht nicht, allen zu helfen.
Genau, wahrscheinlich eine Inkarnation der Charvakas. Okay, also normalerweise benötigt man dafür mehr als eine Lebenszeit. Meister Dharmakirti sagt, wir reden hier über mehrere Lebenszeiten. In den Vinaya-Sutras wird viel darüber gesprochen, wie lange es gedauert hat, bis Lord Buddha seine Erleuchtung erreicht hat. Und das waren Abermillionen Jahre. Und selbst um die zweite Art von Mitgefühl zu entwickeln, müssen wir uns darüber klar sein, dass es mehrere Leben gibt. In einem Leben wäre es wahrscheinlich hoffnungslos für uns. Und Meister Dharmakirti argumentiert hier nicht aus philosophischen Gründen, um zu sehen, wer recht hat, sondern es geht darum, ob es möglich ist, diese Art von Mitgefühl zu entwickeln. Denn seine Position ist zu sagen, wenn der Körper stirbt, lebt der Geist weiter. Darum geht es, ja? Also um diese Beweisführung. Also, ihr erinnert euch, die Charvakas kamen zu ihm und haben gesagt, es gibt keine weiteren Leben. Und deshalb kann niemand dieses Mitgefühl entwickeln, weil wir alle vorher sterben. Und die halten ja die Idee von mehreren Leben für absurd. Und dazu bringen sie drei Argumente. Und sehr gute Argumente. Das erste. Also, sie denken, der Geist ist etwas Physisches. Das Gehirn ist der Geist. Und wenn der Körper stirbt, kann deshalb der Geist nicht überleben. Ohne Hirn kein Geist. Sie sagen, das ist zum Beispiel wie Alkohol und Trunkenheit. So wie Alkohol die Qualität besitzt, uns betrunken zu machen. Oder wie die grüne Farbe einer Weintraube. Die Farbe ist Teil dieser Weintraubensorte. Okay, das wird im Verlauf der Argumentation noch wichtig. Dann das zweite Argument der Charvakas. Sie sagen, der Geist ist abhängig vom Körper in gleicher Weise wie ein Bild, das an der Wand hängt. Und das bedeutet, dass selbst wenn wir sagen, dass Geist und Körper unterschiedliche Dinge sind, ist es doch so, dass der Geist vom Körper abhängig ist. Ohne Wand fällt das Bild runter. Das ist dummerweise, glaube ich, in der Schiene oben angebracht. Deshalb reden wir von diesen Bildern an dieser Wand. So, und genau so muss auch der Geist sterben, wenn der Körper stirbt. Und ihr drittes Argument ist, der Geist ist das Resultat des Körpers. Und das Beispiel, das sie bringen, ist so, wie das Licht das Resultat einer Lampe ist. Sie sagen, der Geist wächst aus dem Körper. Und wenn der Embryo beginnt, sich zu formen, kommen mehr und mehr Zellen zusammen, bis irgendwann genügend Zellen vorhanden sind, um das Gehirn zu formen. Dann erst beginnt der Geist zu funktionieren. Wenn man die Ursache wegnimmt, also den Körper, dann stirbt auch der Geist. So, das sind die drei Argumente der Charvakas. Und sie sagen, egal welches Argument ihr glaubt, den Alkohol, das Bild an der Wand oder die Lampe und das Licht, ohne Körper kann der Geist nicht existieren. So. Sie sagen, Meister Dharmakirti, ist doch ganz klar, dass beides zusammen stirbt. Schau dir eine Leiche an. Du kannst versuchen, mit der zu sprechen, ihn rütteln oder ihn mit einer Nadel pieksen. Ja? Da regt sich gar nichts mehr. So, und das ist das gleiche Argument, als würden Sie sagen, als würden wir jetzt sagen, das Auto ist auf der A9 zusammengebrochen und deshalb ist der Fahrer tot. Das Auto fährt nicht mehr und das ist das Argument dafür, der Beweis dafür, dass der Fahrer tot ist. Aber wenn jetzt dieses physische Vehikel versagt, dann ist das noch lange kein Grund dafür, dass auch der Fahrer tot ist, ja? Wenn der Körper versagt und nicht mehr funktioniert, hat das erstmal keinen Bezug zum Geist. Wir können genauso wenig sagen, dass der Geist definitiv nicht mehr existiert, wenn der Körper stirbt, wie wir sagen können, das Auto ist liegen geblieben und deshalb ist der Fahrer tot. Die gleiche Art von Argumentation, die wir Westler tief in unserem Innern eigentlich glauben. Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, aber das ist eben Teil unserer Kultur, damit sind wir aufgewachsen und tief drinnen glauben wir das auch. Aber wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, okay, lasst uns beweisen, dass der Geist nicht weiter existiert, dann gäbe es wohl keine besseren Argumente als die der drei, also als die drei der Charvakas. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass Meister Dharmakirti recht hat, aber liefert uns erstmal Raum für einen begründeten Zweifel. Ein Argument, das Geshe-la gerne gibt, das sich jetzt nicht in den Schriften findet, ist, alles, was einmal passiert, kann auch zweimal passieren. Wenn man unendliche Möglichkeiten voraussetzt, unendliche Zeit und unendliche Wechselwirkungen zwischen allen Objekten des Universums, warum sollte es dann nicht nochmal passieren? Wenn wir nur 5 Minuten Zeit hätten, ja, dann wahrscheinlich nicht. Aber wir haben die Ewigkeit. Zeit ist unendlich.
Silvia, darf ich dir kurz was fragen?
Ja.
Du hast gesagt, dass der Bruder viele Jahre gebraucht hat, um die Erleuchtung zu erlangen. Mhm. Aber wenn er einen endlosen, unendlichen Geist hat, müsste er ewig gebraucht haben, um die Erleuchtung zu erlangen.
Also es geht um diesen Moment aus dem Rad des Leidens auszusteigen. Und dafür sammeln wir das Karma, ja? Und dann hört dieser Kreislauf des Leidens, das Samsara hört auf, nicht der Geiststrom. Und der Geiststrom existiert in Samsara, der existiert außerhalb von Samsara.
Aber solange erschafft man ja Karma, solange man den Geiststrom hat.
Nein, so ist es nicht. Den Geiststrom oder Karma erzeugst du nur in Samsara, solange du noch nicht die Erleuchtung erreicht hast.
Das heißt, ich habe später einen unendlichen Geiststrom und
ja,
eine begrenzte Zeit von Samsara.
Richtig.
Und der Geiststrom geht weiter und das bis zum Zeitpunkt der Erleuchtung ist die Zeit, die man braucht, um
aus dem Samsara auszusteigen.
Dann geht es quasi weiter.
Genau. Und dann geht es weiter und dann nennt man das, was passiert, nicht mehr Karma, weil es eben nicht mehr dieses samsarische Rad des Leidens erzeugt. Okay, Vorschlag, auch hier, lasst uns jetzt hier einmal durchgehen und am Ende dann noch die Fragen besprechen. Okay. Ein weiterer Fakt ist, dass Kinder so unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Dass schon wenn sie ganz klein sind, ja, merkt man, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit haben mit Charaktermerkmalen. Oder Zwillinge können ganz verschiedene Qualitäten haben. Und das sollte uns zu denken geben. Wo kommen denn diese Charakterzüge, diese Eigenschaften her? Ja, mein Sohn ist ungeduldig zur Welt gekommen. Das waren 6 Stunden bei der Geburt und nie wurde er langsamer. Und weder Christoph noch ich haben dieses Tempo. Wir sagen, es gibt keinen Anfang. Du kannst keinen Moment Bewusstheit haben, ohne einen Moment Bewusstheit davor. Unser Geiststrom hat keinen Anfang und kein Ende. Und wir sagen, jedes Ergebnis und auch alle Ursachen müssen eine Ursache haben. Und was hieße das in Bezug auf den Urknall? Du müsst ja etwas geben, das vorher geknallt hat. Der Urknall für den Urknall. Okay. Zurück zu den Charvakas. Wenn wir die Ursache für Geist untersuchen wollen, müssen wir als allererstes definieren, was damit gemeint ist. Es ist die Hauptursache oder hauptsächliche Substanz, die zu einem Resultat wird. Also, was ist die Ursache für Geist? Und die Definition ist die Hauptursache oder hauptsächliche Substanz, die zu einem Resultat wird. Beispiele wären der Samen für einen Baum oder Ton, der zu einem Gefäß wird. Im Gegensatz zu den anderen Ursachen und Faktoren wie Dünger, Wasser und Sonnenschein, jetzt für den Baumsamen, die nicht das hauptsächliche Ding sind, das sich in ein Resultat verwandelt, sondern die Bedingungen und Faktoren. Beginnen wir mit Materie. Kann das die Hauptursache für Geist sein, wie das die Charvakas behaupten? Und als erstes müssen wir entscheiden, ob wir über lebendige Materie reden oder über leblose physische Materie. Dann müssen wir beweisen, dass der Geist nicht von lebendiger physischer Materie kommt und folgend müssen wir dann beweisen, dass er auch nicht von lebloser Materie wie Chemikalien kommen kann. Und wenn wir beides bewiesen haben, haben wir die physische Materie abgedeckt und eliminiert als Ursache und können dann nach anderen Ursachen schauen. Ketrupche, einer der engsten Schüler von Chetsongkhapa, beweist das durch Eliminierung. Und die genaue Beweisführung steht nochmal im Reading. Wenn wir über die Hauptursache für Geist sprechen, müssen ja 2 Qualitäten immer vorhanden sein. Die Ursache muss immer vor dem Resultat vorhanden sein. Bevor es 4 Uhr werden kann, muss es 3 Uhr 59 sein. Und das ist die Natur von Ursache und Wirkung. Das ist das eine, Ursache vor Resultat. Und das andere ist, dass Ursache und Resultat eine gleiche Charakteristik haben müssen, damit ein kontinuierlicher Fluss möglich ist. Wir können nicht Apfelkerne pflanzen und erwarten, dass eine Wassermelone daraus entsteht. Wir schauen uns also lebendige Materie an und versuchen herauszufinden, ob es gleichartige Charakteristiken zu Geist gibt. Lebendige Materie, Geist. Teilen Sie gleiche Eigenschaften, teilen Sie gleiche Qualitäten. Was wir mit lebenden wahrnehmender Materie meinen, sind die Sinne, das, was mit unseren Sinnen verbunden ist. Es ist verbunden mit Sehen, Hören, Tasten und Riechen. Ob es sich jetzt um das optische Gewebe hinter unserem Augapfel handelt, das Farben und Formen wahrnehmen kann, oder um andere lebendige physische Materie, die Hitze, Kälte, Beschaffenheiten wie rau oder weich wahrnehmen kann. Wenn wir darüber nachdenken, bedienen die meisten Teile unseres Körpers einen der fünf Sinne oder andere Körperfunktionen. Ist nun jeder Moment unseres Geistes mit den Sinnen verbunden? Ist unser Geist immer am Sehen, am Hören, am Berühren oder Schmecken?
Nein.
Nein. Die essentielle Qualität einer Ursache und ihres Resultats ist, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Das Resultat hat Qualitäten und Eigenschaften der Ursache. Wir können aber einen Geist haben ohne einen der fünf Sinne oder ohne alle physischen Sinne. Wir können unabhängig von den Sinnen denken. Wenn ich meine Augen schließe und ausrechne, wie viel 5 mal 27 ist, sind meine physischen Sinne nicht beteiligt. Oder andersherum gesagt, wenn wir die Augen schließen, müssten wir mit unserem Geist sehen können. Und es ist unmöglich, mit geschlossenen Augen in Hamburg über eine große Straße zu gehen, um nur mit dem Geist zu sehen. Das geht nicht. Also heißt das, lebendige, wahrnehmende Materie kann nicht die Ursache für unseren Geist sein. Es kann nicht das Ding sein, das vor 5 Minuten existiert hat und sich jetzt in unser Bewusstsein gewandelt hat, weil es anders ist. Und unser Bewusstsein hat nicht zwingend auch nur eine der Qualitäten von lebendem Gewebe. Es kann auf jeden Fall nicht die Hauptursache für unseren Geist sein. Bleibt die Frage, ist es ein beitragender Faktor? Ja, ja, weil ich den Geschmack von Schokoladeneis erinnere. Oder ich weiß, wie meine Rosen auf dem Balkon riechen. Es sind beitragende Faktoren, aber es ist nicht die Ursache, die zu meinem Geist wurde. So wie ein Apfelkern zu einem Apfelbaum wird. Okay, und Gischela sagt an dieser Stelle, das ist eine der Sachen, die wir für einige Zeit in uns bewegen und genau untersuchen müssen. Denn das ist entgegengesetzt von allem, was wir in unserer Kultur gelernt haben. Und es geht nicht nur darum, oder es geht überhaupt nicht darum, zu sehen, wer recht hat, unsere Kultur oder der Buddhismus. Es geht um die essentiellen Fragen in unserem Leben. Denn wenn es stimmt, dass es mehrere Leben gibt, dann müssen wir jetzt uns damit auseinandersetzen, mit dem, was es bedeutet für uns. Ja? Zu schauen, welche Implikationen das hat. Was müssen wir tun? Was hat das zur Folge? Was können wir tun? Okay, also was ist nun mit der anderen, mit der leblosen Materie? Materie, die außerhalb von unserem Körper existiert. Kann Geist von chemischen Substanzen kommen? Nein, ja, also es gab noch keine erfolgreichen Versuche, mit chemischen Elementen Bewusstsein zu schaffen. Eine Kombination von Substanzen, die ein unbeschreibbares, unsichtbares und bewusstes Ding erzeugt hätte, die gibt es nicht. Und es gibt keine Ähnlichkeit zwischen den Qualitäten von äußerer physischer Materie und dem unfassbaren menschlichen Geist, den man nicht wiegen, nicht teilen, nicht schneiden, nicht einfangen oder einsperren kann. Dann sagen die Shavakas, okay, wir sind einverstanden, dass der Geist unfassbar ist, dass er nicht durchgeschnitten werden kann, dass er nicht gewoben werden kann und er deshalb nicht von lebendem physischen Gewebe kommen kann. Und auch das Argument, dass Geist nicht von chemischen Substanzen kommen kann, ist einleuchtend. Also, was bedeutet das, wenn ihr sagt, der Geist muss als Ursache einen Moment des Geistes zuvor haben. Die Ursache muss etwas Geistiges sein und nichts Materielles. Die Ursache könnte ja auch der Geist von anderen sein, zum Beispiel von den Eltern. Im Moment der Empfängnis könnten ja die beiden einen neuen Geiststrom erschaffen haben. So, aber das wiederum hieße, dass das Kind die Qualitäten der Eltern haben müsste. Jeder Handwerker muss einen Handwerker hervorbringen und jeder Musiker ein musikalisches Kind und so weiter. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist.
Aber oft und hinreichend, ne?
Ja, aber nicht zu 100%. Nicht zwingend, genau. Es müssten sich ja sonst die Qualitäten beider fortsetzen. Übrigens, und gut, wir müssen darüber nachdenken. Und ich sage nicht, dass es nicht Argumente gibt, die uns durch den Kopf gehen, wo wir vielleicht sagen, da gibt es vielleicht Gegenbeispiele, aber ich gebe das jetzt hier so weiter, wie es in den Schriften steht. Und wir müssen uns hinsetzen und genau darüber nachdenken. An der Stelle, also ich hatte das kurz erwähnt, eine meiner Obsessionen sind die Geistströme und deswegen finde ich das so wichtig, ja, dass Lord Buddha sagt, alle Geistesströme haben keinen Anfang und kein Ende. Sie können nicht erschaffen werden. Und es wird niemals neue Geistesströme geben. Natürlich kann sich ein Geiststrom mit einem Körper verbinden, aber das muss nicht sein. Ja, im Reich der Formlosigkeit gibt es keine Körper. So, also wir sind hier in der zweiten der vier Schulen der Sutristen, der Sautantrika. Madhyamika hat eine andere Erklärung. So, Geist ist eine Projektion des Geistes. Unser Bewusstsein ist eine Projektion unseres Geistes. Und das ist die ultimative Wahrheit über die Natur unseres Geistes. Es ist nicht unser Geist, der fortdauert, sondern die Projektion eines Fortdauerns des Geistes. Das ist unsere Position, der Prasangika. Okay. Wenn wir darüber sprechen, woher Geist kommt und darüber, wie sich der Geist über Millionen Jahre entwickelt, dann stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt, die Frage, die du auch schon gestellt hast, wir nicht mehr in eine Welt geboren werden müssen, in der es Leiden gibt. Was ist der Unterschied zwischen einem Geist, der nicht mehr inkarnieren muss, und einem, der zurückkommt? Was zwingt uns dazu, im Moment des Todes zurückzukommen in diese Welt von Schmerz und Leid? Und im Wesentlichen ist es davon abhängig, ob du die Dinge als aus sich selbst heraus existierend wahrnimmst oder nicht. Also haben wir ignorante Begierde und negative Emotionen, die daher kommen, dass wir Dinge als eigenständig existierend betrachten. Wenn wir im Moment unseres Todes negative Emotionen haben, weil wir die Realität missverstehen, müssen wir wiedergeboren werden. Solange wir nicht die Leerheit direkt wahrnehmen und dieses Verständnis dafür nutzen können, unsere negativen Emotionen für immer zu beenden, das ist Nirvana, werden wir wiedergeboren. Als Kontinuum im gleichen Geisteszustand, mit den gleichen Mental Afflictions in einem neuen Körper. Und hier kommt die hauptsächliche Erklärung von Meister Dharmakirti, warum es zukünftige Leben geben muss. Nimm den Geist einer normalen Person im Moment des Todes. Dieser Geist wird die Grenze zu einem zukünftigen Geist überqueren, weil der Geist Begierde besitzt. Es gibt eine Liste von Dingen, die die Wiedergeburt auslösen, und die findet ihr detailliert im Reading. Und der Text dazu ist von Ketrup Tempadargya, 1493 bis 1568. Einer der großen Autoren von Sarah May und der uns im Verlauf der 18 Kurse immer wieder begegnet. Er beschreibt in seinem Überblick zum abhängigen Entstehen die einzelnen Glieder im Rad des Lebens. Und im achten Teil unterscheidet er drei Arten von Verlangen. Sehnsüchtiges Verlangen. Ängstliches, genau. Und Verlangen nach Leben. Und jetzt gehe ich nochmal durch. Das sehnsüchtige Verlangen ist ein Gefühl von Verlangen, bei dem du auf ignorante Weise wünschst, ein attraktives Objekt nicht zu verlieren. Das ängstliche Verlangen wird beschrieben als ein Gefühl von Verlangen, bei dem du auf ignorante Weise wünschst, ein unangenehmes Objekt zu vermeiden. Und das Verlangen nach Leben wird beschrieben als ein Gefühl von Verlangen, bei dem du wünschst, auf ignorante Weise, dass das Ich weiterhin existiert. Beim Sterben hältst du dich an den Teilen deines Seins fest, aus Angst, dass dein Sein aufhört, dass du aufhörst. Ängstliches Verlangen ist das zweite. Ein Gefühl von Verlangen, bei dem du wünschst, auf ignorante Weise ein unangenehmes Objekt zu vermeiden. Im nächsten Teil des Readings kommen wir zur Frage, warum die Begierde im Moment unseres Todes Karma triggert. Und der Schlüssel hierzu ist, wie wir durch unser Verlangen unser Selbst wahrnehmen. Im Moment des Todes und welches Karma dadurch ausgelöst wird. Das ist jetzt wieder eine Liste und wir unterscheiden vier Arten. Also die Frage ist genau, warum triggert die Begierde im Moment unseres Todes Karma? Und es geht darum, wie wir durch unser Verlangen unser Selbst wahrnehmen. Und welches Karma dadurch ausgelöst wird. Also, erstens, die Konzentration auf dich selbst oder das Ich auf allgemeine Weise. Das ist eine gültige Wahrnehmung und löst das Karma der Wiedergeburt nicht aus. Ja? Also, eine allgemeine Weise, ohne dass wir jetzt über unsere wahre Natur nachdenken oder diese wahre Natur überprüfen. Zu sagen, ich gehe einkaufen. Ja, ich sitze auf einem Stuhl. Ich fahre mit dem Zug. Das ist eine gültige Wahrnehmung. Und dadurch wird das Karma der Wiedergeburt nicht ausgelöst. Okay. Die zweite Art. Du siehst dich selber als unabhängig existierend und als eine eigene Natur besitzend oder aus dir selbst herauskommend und glaubst, was du siehst. Und das ist ein irriger Zustand des Geistes, der das Karma der Wiedergeburt auslöst. Wenn wir uns selber als Person wahrnehmen und das glauben, so wie wir uns wahrnehmen. Eine Dörte, die aus sich selbst heraus existiert. Okay, die dritte Art, du siehst dich als unabhängig existierend, aber du glaubst nicht, was du siehst, da du die Leerheit vorher schon direkt erfahren hast. Wenn wir allerdings sterben, ohne die angeborene Gewohnheit zu beseitigen, die Dinge als unabhängig existierend zu sehen, dann wird das Karma der Wiedergeburt immer noch ausgelöst. Also wir verhindern eine Wiedergeburt nicht einfach durch das Erreichen des dritten Pfades, sondern wir müssen erst den vierten Pfad meistern. Okay, und die vierte Art ist, weder dich selbst als unabhängig existierend zu sehen, noch zu glauben, dass du es bist. Und das bezieht sich auf jemanden, der selbst die angeborene Neigung, Dinge als unabhängig existierend zu sehen, beseitigt hat. Das löst dann natürlich kein Karma der Wiedergeburt aus.
Das habe ich auch, wenn ich in der Direct-Perception-Denkenis bin.
Ja, genau, in diesem Moment, ja, wenn du in diesem Moment des Todes eintrittst, in dieses klare Licht, ja, sagst, das ist die Leerheit, die ich erkenne und hier will ich raus, hier will ich, ja, dann,
genau. Das heißt, wenn ich sterbe und ich habe Direct-Perception-Emptiness, dann...
Bist du auch raus, genau. Dann war es das, ja. Ja.
Also kannst du das viel nochmal wiederholen,
Die Nummer 4 oder alle 4?
Nein, die Nummer 4.
Okay, das ist dann, wenn du weder dich selbst als unabhängig existierend siehst, noch glaubst, dass du es bist. Dann it's over. Dann hast du auch schon den vierten Pfad gemeistert. Also wenn du in diesem Leben die Leerheit direkt gesehen hast und danach tauchst du aus diesen 20 Minuten der Erkenntnis wieder auf, dann musst du noch den vierten Pfad meistern. Und solange du den nicht gemeistert hast, wirst du wiedergeboren. So, das ist das eine. Aber Barbara hat gefragt, Wenn du im Moment des Todes, und deshalb machen wir ja auch diese Todesmeditation, ja, um unseren Geist daran zu gewöhnen, wenn du im Moment des Todes dich in dieser Einheit mit der Leerheit befindest, dann bist du raus.
Das heißt, wenn der Tod plus eine direkte Erfahrung der DPE zum selben Zeitpunkt stattfindet?
Ja, also es ist so, dass, ja, es ist so, dass unser Tod als ein Prozess in verschiedenen Schritten abläuft. Und am Ende dieser verschiedenen Schritte gibt es ein Tor, das darüber Exit steht. Und wenn wir das erkennen und da durchtreten, ja, dann sind wir raus. Und das ist der Grund, also der Grund dafür, dass wir diese Todesmeditation praktizieren, ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt dieses große Exit-Schild erkennen.
Aber es gibt doch so Sekundentod und also das geht ja, wie Gesche auch gesagt hat, der Mönch beißt noch in seinen Toast rein und ist gestorben.
Genau, aber für unseren Geist, gibt es noch einen Ablauf von verschiedenen Schritten. Der Körper ist tot, die Augen sind fürs letzte Mal geschlossen oder starren noch vor sich hin. Der letzte Atemzug ist getan. Und dann gibt es einen Prozess, der für unseren Geist, der in der Todesmeditation beschrieben wird. Vielleicht hörst du es dir einfach mal an, wenn du magst, im Langrim. Okay.
Und was? Nur theoretisch, angenommen, ich hätte jetzt gerade eine DPE und stirbe in dem Moment.
Ja, dann bist du auch in der direkten Einheit und musst nicht wiedergeboren werden. Genau.
Und dann überspringe ich den Pfad der Gewöhnung.
Im Prinzip bist du in diesem Moment im Nirvana. Und im Prinzip ist das so. Du musst nicht wiedergeboren werden. So, und dann kommt natürlich die Frage, oder es kommt Venerable Phil vorbei und sagt, es gibt noch. Ja. Und dann kannst du aber selbst entscheiden, ja, deine Entwicklung weiter voranzutreiben.
Also das heißt, das Sterben während einer DPE ist noch nicht Buddhahood, sondern Nirvana.
Ja. Das ist Nirvana, genau.
Okay,
ja, genau. Ja.
Das heißt, das ist auch nicht wirklich wünschenswert. Dass ich während der DPE sterbe oder wärst du?
Ich glaube, das ist die allerbeste Art von Tod.
Okay.
Und
aber wann dann der Venerable oder Phil nicht vorbeikommt?
Der kommt auf jeden Fall vorbei. Kein Vermeiden.
Es gibt doch wie viele.
Ich wollte noch kurz anmerken, dass es ja, wenn oder falls das passieren würde, ist es ja Folge von unserem Karma.
Ja.
Und das nicht zu vergessen, also so mit dem Pfad überspringen oder so, das ist ja, kommt ja von hinten.
Ja. Ja. Ja, und das ist auch, genau. Und da kommen wir aber jetzt in einen Bereich, der nicht zu dieser Schule gehört, weil es ist ja auch im Tantra möglich, die völlige Erleuchtung in einer Lebenszeit zu verwirklichen. Aber das ist jetzt eine Präsentation dieser Schule und genau.
Wie lange arbeitet denn der Geist noch, wenn man
Also zeitlich kann ich dir das nicht sagen, aber das dauert nicht unterschiedlich. Aber bis dieser man sagt bis zu 49 Tagen, 7 mal 7.
Ja.
Ja. Aber das ist sehr unterschiedlich. Es kann auch ganz schnell gehen. Hattest du dich gemeldet, Angelika?
Ja, bei mir kamen jetzt einfach zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, wenn ich meinen letzten Atemzug mache, dann ist es ja eigentlich der erste Atemzug ins neue Leben. Also sprich, dass ich ja wiedergeboren werde.
So, also, das kommt auf deinen Geisteszustand an, aber normalerweise ja. Und aber das mit dem ersten Atemzug, das kann eine Weile dauern, weil du setzt A voraus, dass du nicht ins formlose Reich geboren wirst. Auch das ist ja Teil des Sansara und das bedeutet, dass wir auch unzählige Male schon im formlosen Reich gewesen sind, ohne Körper. Und genau, so, das ist das eine. Und das andere ist, dass es genau wahrscheinlich etwas dauern kann. Ja, bis zu den nächsten Atemzug.
Das führt mich zu dem zweiten Gedanken, den ich vorher hatte, so wie wir gerade gesagt haben, dieser Geisterstrom, diese Linie, dass ich mir, da kam mir plötzlich nur diese Vorstellung, dass das wie ein Strom ist, den ich einschalte bzw. ausschalte. Und jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt sozusagen in Nirvana komme, dann ist es zwar jetzt ausgeschaltet, mein Geist in dem Sinne, aber dann aber Phil wird wieder den Lichtschalter anschalten und mich dann mitnehmen.
Nein, es gibt keinen Lichtschalter, der deinen Geistesstrom jemals ausschalten könnte.
Passiert?
Auch nicht. Du existierst ja auch im Nirvana weiter.
Aber dann arbeitet der Geist weiter.
Ja, natürlich. Du existierst im Nirvana weiter, aber halt ohne Mental Afflictions, ohne Geistesgifte, ohne negative Emotionen, sondern in einem Zustand dauerhafter Glückseligkeit.
Okay. Hat man aber keinen Körper mehr, oder?
Nein. Nein, also zumindest keinen physischen Körper.
Lichtkörper.
Ein Lichtkörper oder ein Energiekörper.
Ist es dann diese Halbgötter oder Götter?
Nein, das ist was anderes. Weil das Reich, das sind diese sechs Reiche. Und dazu gehören das Formreich und das formlose Reich. Die gehören mit zu Sansara, in diesen Kreislauf des Leidens. Weil dort wird Karma produziert, beziehungsweise Karma erschöpft sich. So. Und im Unterschied zu der völligen Erleuchtung, also zur Erleuchtung oder zur völligen Erleuchtung, ja, dort wird kein Karma mehr erzeugt, das sich selbst erschöpft. Wir nennen das auch nicht mehr Karma, diesen Prozess des Fortdauerns.
Und wo wären, in welchem Reich sind die Götter unterwegs?
Die sind im Formenreich.
Im Formenreich. Ist aber auch noch Samsara.
Ja, genau.
Du hast ja heute auch erwähnt, dass sozusagen die Anzahl von Mindstreams konstant ist.
Ja, das sagt Lord Buddha.
Genau. Und jetzt haben wir ja, wenn man beobachtet, wie sich die Weltpopulation verändert, schaut es ja so aus, wenn man mit normalen Augen draufschaut, als ob, also, oder es, die Menschen mit Körper, die werden immer mehr. Wo kommen diese Mindstreams her? Wo waren die vorher?
Also das wissen wir nicht, was?
Die ganzen Ameisen aus anderen Reihen.
Aus von anderen Planeten, von anderen Universen, alle Ameisen. Zum Beispiel weiß ich, dass Venerable Phil als Bereinigung, wenn er voller Mitgefühl auf ein Tier schaut, das gerade leidet und vielleicht stirbt, dass er dann sagt, komm zu mir zurück als mein Schüler. Ich werde dich hier rausleiten. So, und da sind sie halt alle jetzt, ja? Nicht nur. Er holt sie, er kassiert sie. Er kassiert sie ein aus allen Reichen.
Das heißt, die Überbevölkerung ist in dem Sinn
seine Schuld. Entschuldigung. Also er würde darüber, glaube ich, auch herzlich lachen.
Ich glaube, man muss das nicht notwendigerweise als Problem betrachten, sondern wenn man mit buddhistischen Augen draufschaut, könnte man sagen, die ist ja super, weil jetzt haben alle die Chance, erleuchtet zu werden.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Perspektive. Ja, genau. Okay. Ja. Okay, es ist 3:03 und nur ganz kurz, ja, zu euch künftigen ACI-Lehrern. Wir müssen sicherstellen, dass die Lehre nicht korrumpiert wird, dass wir kein dogmatischer Verein werden, der andere ausschließt. Geschela sagt, dazu müssen wir einen Lehrer haben, von dem wir auf unterschiedlichste Weise lernen können. Und Geschela sagt, und noch wichtiger ist, dass wir unser Six Times Book führen. Wenn wir alle 2 Stunden unsere Gelübde checken und unser Verhalten überprüfen, dann können wir relativ sicher sein, dass wir keinen allzu großen Mist bauen. Wenn wir aufrichtig sind mit uns selber und diese Praxis für den Rest unseres Lebens machen, dann wird uns das gegen die Korruption der Lehre und unseres Verhaltens schützen und vor Zwietracht. Und natürlich dürfen wir auch damit nicht dogmatisch und trennend oder urteilend sein. Ja, also wir können nicht sagen, Mensch, der führt aber sein Buch nicht ganz schlecht. Aber wenn viele von uns das Buch führen, dann ergibt sich eine Liebenswürdigkeit und Schönheit in unserer Gruppe, die anziehend auf andere wirkt. Ulrike, please do the honors.
Sashi Puki Chukshim Etotram Ira Lingshi Nyende Gempari Sangye Shindu Mikte Ulvagi Drokun Namda Shimla Chupasho Idam Guru Ratnam Dalakam Niyatayami Iwadi Kevokun Sunam Yeshe Tsok Tsokshin Sunam Yeshe Lejumve Dampakun Nitopasho.
Ja, können wir sagen, Viertel nach eins, wenn das für euch auch in Ordnung ist, weil genau ich noch das ein oder andere Gespräch führen muss.
Okay.
Okay, super. Viertel nach eins. Tschüss.